HR Info. Das Interview.
Mit Martina Knief und Stefan Bücheler. Fan, Vordenker und Vorstand. Axel Hellmann. Wäre er Spieler bei Eintracht Frankfurt, dann sicher in der Offensive. Denn der Jurist geht nach vorne mit viel Energie und Leidenschaft. Diese Leidenschaft für die Eintracht hat bei Hellmann eine lange Geschichte. Denn lange bevor er sich im Präsidium des Vereins oder im Aufsichtsrat der Fußball AG engagierte, stand Hellmann als Fan auf der Tribüne. Das Gefühl dafür hat er sich bewahrt, aber auch das Verständnis für die Fans heute? Wo sieht der Eintracht Frankfurt zwischen Tradition, der Leidenschaft der Anhänger und den kommerziellen Zwängen im internationalen Fußballgeschäft? Und mit welchem Gefühl reist er zum Europa League-Auswärtsspiel gegen Schachtja Donetsk? Axel Hellmann in HR Info das Interview.
Axel Hellmann, Sie sind Fußballfunktionär, aber auch ein echter Fan, haben jahrzehntelang mit einer Dauerkarte die Spiele der Eintracht verfolgt. Wir wollen zu Beginn gerne mal Ihr Fußball-Fanwissen überprüfen. Sind Sie bereit für 7 Dinge, die ein Fan wissen muss?
Selbstverständlich.
Okay, dann legen wir los. Wann genau wurde die Eintracht gegründet?
Am 8. März 1899, allerdings waren das noch Vorläufervereine, deswegen gab es die Eintracht da noch nicht, aber der Urverein wurde da gegründet.
Richtig.
Die Viktoria.
Seit wann spielt die Eintracht mit kleinen Unterbrechungen in der Bundesliga?
Also, wenn man ganz vorne anfängt, natürlich mit der Gründung der Bundesliga 63, aber das letzte Mal sind wir abgestiegen in der Saison 10-11. Das heißt also, wenn ich jetzt im Kopfrechnen stark bin, sind wir jetzt im 8. Jahr wieder in der Bundesliga.
Ja, aber seit 63 kann man ruhig sagen, oder?
Ja.
Alles richtig bislang, weil jetzt wird es langsam ein bisschen anspruchsvoller. Wer schoss im Finale des UEFA Cups im Waldstadion das Tor zum
Fred
Sieg?
Schau.
Ja. Okay, Martina, du bist dran. Wie oft stellte die Eintracht bislang den Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich würde sagen, also dieses Jahr wird es Jovic, das zählt noch nicht. Alex Meyer ist sicher, davor war es Jeboa, dann Jörn Andersen und dann wird es richtig schwierig. Also ich würde mal sagen, gefühlt, wenn ich weiter zurückgehe und man muss leider die 70er Jahre alle ausblenden wegen Gerd Müller, da kam bestimmt keiner vorbei. Ich würde mal sagen 5-mal.
4-mal.
Okay,
4-mal. Alex Meyer, 2-mal Jeboa, 1-mal Jörn Andersen. Sie waren also mit den Namen schon genau richtig.
Wie viele offizielle Fanclubs hat die Eintracht?
Das ist schwierig.
Ja, es wird schwierig.
Aber ich würde mal tippen um die 400.
750 haben wir gezählt.
Welchen Platz belegte die, oder welchen Platz belegt die Eintracht in der ewigen Bundesliga-Tabelle?
Heribert Bruchhagen wollte uns immer erzählen, es ist der zementierte 11., aber ich glaube, wir sind aktuell wieder 9.
Richtig, genau. Jetzt nicht so schwer. Welcher Spieler der Eintracht hält den Rekord für die meisten Bundesliga-Einsätze?
Naja gut, das ist klar. Charlie Körbel, 602.
Also 5-2. Sehr gutes Ergebnis für ein Bundesligaspiel. Zum Abschluss noch eine Frage. Einen haben wir also noch. Wer ist der beste Fußballer aller Zeiten für Sie?
Franz Beckenbauer.
Tatsächlich. Ich denke Zidane.
Auch veritabel, aber der Beckenbauer'sche Stil, den wird es in dieser Eleganz, glaube ich, nie wieder geben.
Den wird es auch in dieser Langsamkeit nie wieder geben.
Ja, andere Zeiten, andere Tempi.
Okay.
Hi, Info, das Interview mit Axel Hellmann, Vorstand von Eintracht Frankfurt und auch großer Fan von Eintracht Frankfurt. Herr Hellmann, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, 750 Fanclubs hat Eintracht Frankfurt. Es gibt derzeit rund 60.000 Mitglieder. Ist richtig viel. Wie viel ist denn das im Bundesligaschnitt?
Das ist nie so genau zu sagen. Man muss da immer alle organisierten Fans mit reinrechnen. Dazu gehört ja auch eine Fan- und Förderabteilung bei uns bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, dass wir, wenn wir die organisierten Fans zusammenzählen, so im guten oberen Drittel sind der Bundesliga. 6., 7. Platz, würde ich mal tippen, ist so unsere Einordnung.
Da kommen ja ganz viele verschiedene Menschen in dieses Stadion, wo wir gerade heute sind. Im Moment schauen wir hier aus der Loge auf leere Ränge. Es sieht ganz anders aus, wenn hier Spieltag ist. Da kommen Alte, da kommen Junge aus allen möglichen Schichten. Was glauben Sie, was ist der gemeinsame Nenner? Warum kommen diese Leute hierher? Was spricht die eigentlich an?
Ich glaube,
sagen Sie nicht Fußball.
Nee, das ist übrigens eine der Sachen, die ich gar nicht so sehr im Mittelpunkt sehe, weil egal, ob wir jetzt in der 2. Liga gespielt haben gegen den Abstieg oder jetzt um europäische Plätze, es ist die Leidenschaft, die die Menschen anzieht, diese innere Bewegung, das, was du spürst, wenn du ein Spiel von Eintracht Frankfurt im Stadion live verfolgst. Und ich glaube, das ist das verbindende Element dass bei uns Dinge nicht nur auf dem Rasen passieren, sondern vor allen Dingen auch sehr authentisch, sehr echt, nicht mit Klatschpappen und nicht mit Maskottchen angeheizt, sondern tatsächlich von den Fans, also von der Basis, organisiert und gemacht werden. Und diese Echtheit und Authentizität, die suchen Menschen im Leben.
Aber was passiert da, wenn Sie sagen Leidenschaft? Sie sind ja selber Fan, Sie gehen ja selber hier ins Stadion. Was heißt Leidenschaft? Wie kommt die auf? Wann kommt man ins Schwitzen? Was ist es?
Ich glaube, es beginnt schon sehr früh mit der Tradition, weil am Ende werden Dinge in einem Club ja immer im Gedächtnis weitergereicht. Das heißt, man hat gegen die Gegner, gegen die man spielt, schon in der Regel eine lange Vorgeschichte und man hat Emotionen zu bestimmten Gegnern. Manche mag man mehr, manche mag man weniger, manche mag man überhaupt nicht. Und ich glaube, daraus erwächst eine Emotionalität. Und diese Emotionalität dreht sich hier in Frankfurt in eine ganz besondere Stimmung. Und ich glaube, das ist der Kern, diese Emotionalität ist der Kern des gesamten Feuers, das hier bei unseren Fans vorhanden ist.
Gibt es irgend so ein Erlebnis, das den einst kleinen Fan Axel Hellmann so mitgerissen hat? Gibt es für Sie das unvergessliche Eintracht-Erlebnis als Fan?
Ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren war ich vollkommen beeindruckt von dem Fahnenmeer im G-Block. Da gab es ja diese riesengroßen Schwenkfahnen noch, die dann später verboten worden sind. In den 80er Jahren waren es die Relegationsspiele, da konnte ich morgens nichts essen und ich habe nachts vorher schlecht geschlafen. Und das fand ich ganz grausam. Ich finde übrigens Relegation heute noch grausam und überflüssig, aber daran kann ich mich erinnern und später waren es natürlich auch die großen Spiele, diese Wunder, die wir dann regelmäßig auch geschafft haben. Aber es gibt nicht so das eine Spiel, das ich in Erinnerung hätte. Ich glaube, wäre ich im Mai 2018 junger Fan gewesen, ich glaube, dann hätte ich dieses Pokalfinale als größtes Erlebnis meiner Fangeschichte.
War wahrscheinlich auch so ganz schön, oder?
Ja, es war auch so herausragend. Ja.
Welche Rolle, Herr Hellmann, spielt denn die Geschichte, die Tradition, die ein Verein hat, die Eintracht Frankfurt im ganz Speziellen hat?
Sie spielt eine sehr große Rolle und sie spielt die zentrale Rolle, weil von Generation zu Generation Gefühle, Leidenschaften weitervermittelt werden und auch Haltung und Werte eines Vereins weitergegeben werden. Die verschwimmen manchmal und manchmal ist man auch über das Profigeschäft in der Gefahr, die einer gewissen Beliebigkeit preiszugeben. Aber es gibt immer wieder diese Momente, in denen so ein Korrektiv der Basis auch funktioniert. Und das ist gar nicht nur unsere Hardcore-Szene, sondern das ist insgesamt das Publikum. Ich kann mich erinnern, das waren andere Verantwortliche, aber ich kann verstehen, dass sie mal was ausprobiert haben, in den 90ern hier mit Cheerleadern angefangen haben. Da gab es einen Sturm der Entrüstung, und zwar nicht nur aus dem Fanblock, sondern auch von den Leuten, die auf den Business Seats waren, weil das einfach nicht zu Eintracht Frankfurt passt. Und so gibt es viele Dinge. Wir haben einen echten Adler. Der Adler ist ein traditionelles Element von Eintracht Frankfurt im Stadtwappen verankert. Und die Leute wollen diese Echtheit, weil sie sich aus der Tradition, wie genauso unser Polizeikorps, der quasi angestimmt wird vor dem Spiel, als etwas, was schon immer da war und auch immer da bleiben wird, bei den Leuten im Kopf und im Herz festgesetzt hat. Und dafür ist Tradition ganz entscheidend.
Also Tradition, Identität auch?
Genau. Diese Dinge hängen eng miteinander zusammen. Und ich glaube, das ist keine Romantik, sondern ich beschreibe hier auch etwas, was im harten Geschäft Profifußball eine große Relevanz hat. Tradition und eine Wertbildung, die darauf aufsetzt und auch Haltungsfragen, die da mitschwingen, sind aus meiner Sicht auch für das Profil einer Marke im Wettbewerb mit allen anderen Bundesligisten ganz entscheidend.
Tradition ist ja ein gutes Stichwort für unsere hr-info-Interview-Box. Die haben wir immer dabei. Die gehört zu jedem unserer Gespräche. Sie lachen, Sie kennen das schon.
Ja, ja.
Wir tun da immer was rein für unsere Gesprächspartner. Heute ist es Ihre Box. Wollen Sie mal aufmachen und reingucken?
Selbstverständlich.
Also die kleine Box wird aufgemacht. Und drin liegen?
Tennisbälle.
Gelbe Tennisbälle.
Gelbe Tennisbälle. Woran sollen die mich wohl erinnern?
Woran erinnern die Sie?
Ein Jahr zurück vielleicht?
Freie Assoziation.
Ein Jahr zurück, ja. Wir haben den Innenraum, den Platz quasi geflutet mit Tennisbällen im Rahmen des Montagsspiels gegen RB Leipzig. Eine sehr bemerkenswerte Aktion, wenn ich das so sagen darf.
Sie haben gerade gesagt, wir haben den Innenraum geflutet. Das heißt Fans und Verein oder wie war das?
Ja, ich verstehe schon, wir als Eintracht Frankfurt und damit die Fans. Nicht, dass wir Tennisbälle geworfen hätten hier von der Business-Tribüne. Aber wir wussten ja im Vorfeld, dass es dazu kommen wird und wir haben es zugelassen.
Das heißt, Sie haben es auch mitgetragen?
mitgetragen geht mir zu weit, sondern wir haben es geduldet, wir haben akzeptiert, dass es einen Protest gibt gegen das Montagsspiel. Und ich vielleicht, das sollte man auch mal sagen, das Montagsspiel, wir haben ja alle in der Bundesliga dem Montagsspiel zugestimmt, weil wir die Überlegung hatten, wenn einige wenige Clubs an einem Montag spielen, an wenigen Montagen spielen, fällt ein oder wahrscheinlich sogar zwei Spieltage, also englische Wochen weg, Dienstag und Mittwoch. Und davon haben wir gesagt, profitieren am Ende mehr Vereine, also wo die Fans nicht reisen müssen unter der Woche. Und dafür haben halt einige wenige die Belastung am Montag. Das war aber eine Fehleinschätzung, weil der Montag ist ein Symbol für die ausufernde Auffächerung der Spieltage und als solche viel emotionaler besetzt als eine englische Woche. Insofern haben wir das verstanden und deswegen konnte ich auch die Proteste nachvollziehen.
Und mittlerweile ist es so, dass ab der nächsten Rechteperiode es keine Montagsspiele mehr geben wird in der Fußball-Bundesliga. Da haben sich sozusagen auch die Fans mit ihrem Protest durchgesetzt. Erwarten Sie jetzt an anderer Stelle dafür vielleicht auch mal ein Entgegenkommen der Fans, beispielsweise beim Thema Pyrotechnik?
Nee, das darf man, glaube ich, nicht miteinander in Beziehungen setzen. Das klingt so ein bisschen wie Bazar. Hier gebe ich dir was, da gibst du mir was. Das funktioniert anders. Also jedenfalls bei einem Club wie Eintracht Frankfurt. Wir machen hier keinen Verhandlungsmarathon auf und auch keinen Bazar auf, sondern es gibt wechselseitig einfach Dinge, bei denen man weiß, die sind mit der jeweils anderen Seite nicht zu machen. Bei uns ist es, was die Pyrotechnik anbelangt, eine harte Linie, dass wir sehr hart dagegen vorgehen, dass, wenn Dinge die Hand verlassen, von uns konsequent sanktioniert wird. Wir sind bei der Pyrotechnik immer der Ansicht, man muss unterscheiden zwischen dem Ersttäter und dem Intensivtäter. Der Ersttäter wird ja bei uns nach einer vereinsinternen Sanktionierung oder Sanktionsmechanismus dann bestraft. Und der Intensivtäter kriegt Stadionverbot. Und ich glaube, dass man in dieser Skalierung auf dem richtigen Weg ist. Was die Haltung anbelangt gegen eine Ausuferung der Spieltage, der Spielansetzung, glaube ich, das muss man separat sehen, weil das betrifft viel mehr Leute. Die Pyrotechnik tatsächlich betrifft nur eine kleine Gruppe, die das als Stilmittel für sich gerne anwenden. Bei der Frage, wie werden in Zukunft die Spieltage aufgesetzt, merke ich schon, dass der Protest auch sehr breit war, von den Businesskunden, Logenkunden bis hin zu den Ultras.
Was die Pyrotechnik angeht, glauben Sie, dass der rechtliche Rahmen, den wir da haben, im Moment ausreicht oder braucht es da Nachbesserungen?
Ich glaube, der rechtliche Rahmen reicht völlig aus. Sie spielen ja an auf die Forderung, dass man die Anwendung von Pyrotechnik stärker unter Strafe stellt. Pyrotäter möglicherweise sogar in den Knast zu stecken sein, davon halte ich nichts. Aus meiner Sicht ist das sehr populistisch, weil es am eigentlichen Problem vorbeigeht.
Dennoch ist das Verhalten der Fans ja nicht immer ganz unproblematisch, auch für den Verein. Es gab in den vergangenen Jahren Geldstrafen, Teilausschlüsse, zuletzt wieder eine harte Bestrafung der UEFA und die Eintracht spielt jetzt derzeit unter Beobachtung, was das angeht. Wie entsetzt oder wie enttäuscht waren Sie eigentlich nach dem Spiel in Rom?
Ich war sehr entsetzt, weil ich glaubte, dass wir in genau dieser harten Linie, dass Pyrotechnik nicht die Hand verlassen dürfe, einen Schritt weiter gewesen wären. Sind wir offensichtlich nicht, sondern es hat etwas mit einer Grundaggressivität zu tun, die sich in und um dieses Rom-Spiel aufgebaut hat. Ich glaubte aber auch da, dass wir das anders auffangen oder kanalisieren können. Und ich will auch weder was rechtfertigen noch was relativieren, aber die Begleitumstände waren schon heftig. Also von auch das normale Publikum, das zu dem Spiel kam, wurde so von den Sicherheitskräften drangsaliert, dann das gesamte Prozedere der Kartenvergabe, dann hinten raus 2 Stunden im Block festgehalten zu werden und. Ich meine, das ist nicht die Form von Fußball und das ist nicht die Form von Fankultur und Beteiligung an europäischen Festen, die ich mir wünsche. Deswegen hat sich so ein Pegel aufgebaut, der aber natürlich nicht darin münden darf, dass Pyrotechnik als Waffe eingesetzt wurde. Das ist nämlich passiert. Pyrotechnik als Waffe auf Polizisten, auf Menschen und das ist kriminell. Und darüber war ich sehr entsetzt.
Wenn man dieses Geschehen in den Fanblöcken mal so anguckt, da gibt es zum einen diese Ausschreitung, aber es gibt ja immer wieder auch diese Fanproteste mit den Plakaten. Ein Thema ist ja immer diese Kommerzialisierung des Sports, also die verkaufen die Seele des Fußballs, es ist nicht mehr mein Sport, alles kostet viel zu viel Geld, jeden Schritt, den ich hier mache, muss ich bezahlen. Haben Sie da auch eine Haltung zu? Können Sie das manchmal nachvollziehen, dass Leute ein Unbehagen haben mit der Kommerzialisierung des Fußballs?
kann ich nachvollziehen und ich glaube, wir müssen uns immer bemühen, also alle, die in der Verantwortung stehen, ob das der Sport ist oder ob das die Verantwortlichen sind, die im nichtsportlichen Bereich arbeiten, den schmalen Grat zu treffen, der notwendig ist, um im Wettbewerb der Bundesliga mitmischen zu können und bestehen zu können. Und das funktioniert über finanzielle Möglichkeiten.
Also kommerziell ist es sowieso.
Kommerziell ist es und wir vermarkten den Club auch. Aber die Grenze verläuft dort, wo nicht das Geld und die Vermarktung dem Club dient, sondern der Club nur der Vermarktung dient. Ich will hier keine Clubnamen ins Rennen schicken, aber wenn es darum geht, ein Getränk oder eine Getränkemarke zu pushen und ich deswegen einen Fußballclub gründe, dann ist das für mich Kommerzialisierung. Wenn es aber darum geht, einen bestehenden Fußballclub mit dem Sponsorengeld im Rahmen bestimmter Leitplanken zu unterstützen und das auch noch mit Augenmaß, und Sie sehen ja bei uns, ich sage immer, die berühmten tanzenden Bären gibt es nicht. Bei uns gibt es auch, wird auch nicht jede Fläche vermarktet und wir haben auch nicht wie in Berlin eine zweite große Leuchtbande, sodass man, wenn ein Abendspiel ist, eigentlich fast schon geblendet ist auf den Tribünen. Also wir machen bestimmte Dinge nicht, wir machen das auch in Absprache mit der Fanszene nicht, aber genau das ist für mich der schmale Grat, der getroffen werden muss.
H-Info, das Interview mit Axel Hellmann, Fan und Vorstand von Eintracht Frankfurt. Herr Hellmann, Sie stehen ja für die Weiterentwicklung des Vereins, vor allen Dingen im Bereich Marketing. Wo sehen Sie den Weg für die Eintracht zwischen Tradition, Werten, Liebe der Fans und der Weiterentwicklung des Vereins?
Das sind zunächst mal Dinge, die sich nicht ausschließen, sondern ich glaube, dass gerade die große Leidenschaft und die Liebe, die hohe Identifikation mit der Eintracht, die auch seit Peter Fischer und auch andere bestimmte Werte auch nochmal ganz klar öffentlich akzentuiert haben, auch nochmal ein politisches, und zwar gesellschaftspolitisches Profil dazu gewonnen haben, sehe ich das nicht als Ausschluss wechselseitig. Auf diesem Fundament ist es sogar viel leichter, Menschen zu bewegen, Unternehmen zu bewegen, sich mit der Eintracht zusammenzutun und zu identifizieren, als das vorher war. Denkt man ja nicht, würde man sagen, naja, das ist kritisch, wenn ein Club gesellschaftspolitische Position bezieht. Tatsächlich ist unsere Erfahrung eine andere. Größtes Mitgliederwachstum in der Geschichte des Clubs und überhaupt aller anderen Bundesligisten. Größter Zuwachs im Bereich Sponsoring und Hospitality. So stark stand die Eintracht noch nie da. Und unsere Schlüsselfrage ist jetzt, woher kommt denn in Zukunft das Wachstum, um im Wettbewerb der Bundesliga mitmischen zu können, ohne dieses Fundament, ohne diese Werte, ohne diese Haltung zu gefährden?
Woher kommt es?
Kann ich Ihnen sagen, es sind zwei Felder, genau genommen drei, aber ich sortiere sie mal der Reihe nach. Wir müssen international die Eintracht bekannter machen und auch rausgehen in Zielmärkte. Das machen wir schon sehr, sehr gut. Da sind wir mit den großen 3-4 Vereinen der Bundesliga führend. Das zweite Thema ist, wir müssen in die Region rein, auch was die Vermarktung anbelangt und nicht nur uns an den limitierten Flächen im Stadion orientieren. Und der dritte Punkt ist die Digitalisierung.
Gutes Stichwort. Es ist ja eins Ihrer großen Projekte, die Digitalisierung des Stadions, in das wir hier gerade rausschauen. Allzu viel digitalisiert ist da, glaube ich, im Moment noch nicht. Aber ich habe noch nicht so ganz kapiert, was das heißt, Digitalisierung eines Fußballstadions. Ich weiß nur, es geht um 30 Millionen Euro, viel Geld. Also was haben Sie hier vor?
Wissen Sie, das ist ein Thema, da hätten wir wirklich die ganzen 45 Minuten drauf verwenden
25.
können. 25 Minuten drauf verwenden können. Ich will vorne anfangen und das mal in Gesamtzusammenhang stellen, weil das ist wichtig zu verstehen. Sie werden sehen, dass die großen Internetgiganten, ob sie aus Asien kommen oder den USA, nach jedem Lebensbereich und vor allen Dingen nach den emotionalen Lebensbereichen, die uns umgeben, greifen werden. Sie tun dies aus drei Gründen. Erstens, sie wollen an die Daten der Menschen. Zweitens, sie wollen die Verbindungslinien, die Fahrbahnen von den Unternehmen zu dem Endkunden beherrschen. Und drittens, sie wollen Geld verdienen mit eigenen Dienstleistungen. Ich möchte aber nicht, dass die emotionale Beziehung oder die geschäftliche Beziehung oder welche auch immer, die besondere Beziehung, die ein Fan mit Eintracht Frankfurt hat, am Ende von den Googles, den Amazons, den Ebays, den Facebooks oder wenn sie nach China gucken, den Alibabas dieser Welt beherrscht werden. Sondern ich möchte, dass wir eine gewisse Eigenständigkeit für diesen Club erhalten, damit wir auch wirtschaftlich lebensfähig und unabhängig bleiben. Und das Wichtigste ist, ich möchte auch unseren Kunden und Fans und Unternehmen Datensicherheit garantieren. und Datenschutz garantieren. Und das heißt, bestimmte Prozesse müssen wir bei Eintracht Frankfurt selber in die Hand nehmen, sonst werden wir zu White-Label-Lösungen der großen Internetgiganten. Und Sie werden es bei der nächsten Medienausschreibung sehen. Ich glaube, der ein oder andere wird versuchen, die Rechte der Bundesliga zu erwerben. Für das Stadion, das ja quasi der Magnet ist, der emotionale Kernreaktor dieser Region, was die Eintracht anbelangt, die Kathedrale, wo sich die Dinge abspielen, muss die Digitalisierung, die muss hier sozusagen wirken aus diesem Stadion raus, damit die Menschen tatsächlich auch alle Anwendungsmöglichkeiten, die wir bei Eintracht Frankfurt schaffen, tatsächlich nutzen. Und das geht über ganz viele Themen, ob das das Bezahlsystem ist, ob das das Ticketing-System ist, ob es über die ÖPNV-Anbindung geht, ob es Sicherheitsthemen sind und natürlich ganz einfache Sachen wie wenigstens mal ein Screen im Stadion, der große Würfel, der HD-tauglich ist und nicht wie aktuell nur SD-tauglich ist. Also es gibt ein Paket von 30 Digitalisierungsmaßnahmen, die wir hier machen wollen, damit genau dieses zentrale Thema Digitalisierung in der Region funktionieren kann.
Also darf ich es zusammenfassen, so wie unsere Emotionen und unsere Daten gehören uns und bleiben hier.
Ganz genau. Und wenn wir das machen wollen, müssen wir aber alle digitalen Prozesse, die andere abgreifen könnten, die müssen wir selber machen.
Man merkt schon, wie Sie das bewegt, dieses Thema. Sie sind ja sinnbildlich auf dem Stuhl, eben auf die Stuhlkante vorgerückt, um das zu untermauern. HR-Info, das Interview mit Axel Hellmann, Vorstand von Eintracht Frankfurt. Herr Hellmann, vom Zukunftsprojekt jetzt nochmal zurück in die Gegenwart. Und die heißt Schachtja Donetsk. Was haben Sie eigentlich gedacht, als dieses loskam in der ersten K.O.-Runde der Europa League?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich gesagt, Mist. Weil Weitreisen, schwerer Gegner und Ausgang völlig ungewiss.
Ja, die Eintrittskarten immerhin sind ja relativ günstig, 5,50 Euro. Wie viele Fans kommen denn so mit? Haben Sie schon eine Einschätzung?
Etwa 3.000.
Also viel, ja.
Was aber ein Problem der Logistik ist. Ich glaube, da wären auch 5.000 oder 8.000, aber man kommt ja nicht hin. Man muss ja mehr oder weniger bis auf einige Charterflieger nach Kiew und dann mit dem Nachtzug oder mit dem Zug darüber fahren, nochmal 400 Kilometer. Also das ist schon eine Herausforderung.
Weil in Kharkiv gespielt wird, das Heimspiel von Schachtja Donetsk. Ja. Man denkt ja bei der Auslosung, naja, ein Ukrainer, der überhaupt noch nicht in der Saison drin ist, was soll denn da schon sportlich passieren? Klären Sie bitte mal alle auf, was da passieren kann.
Also ich meine, das ist eine gute Mannschaft. Ja, die kommt aus der Champions League und natürlich haben die jetzt, sind die nicht voll im Ligabetrieb und nicht voll im Saft, aber die haben natürlich jetzt auch schon ein paar Testspiele gemacht und wir sollten die sehr, sehr ernst nehmen und das werden wir auch tun.
Das ist die sportliche Seite. Sie werden ja auch dabei sein, schätze ich mal. Sie werden auch natürlich mit hinfliegen. Das ist ja eine andere Reise, als wenn man zum Beispiel hier in Europa mal eben nach Marseille fliegt oder so. Bereiten Sie sich da auch komplett anders vor? Sind das ganz andere Vorbereitungen für Sie und für die Fans?
Ja, zunächst muss man natürlich die politische Situation in der Ukraine sich vor Augen halten und natürlich auch sich mal ein bisschen mit dem Club beschäftigen, der ausweichen muss, weil er in seiner eigentlichen Region ja gar nicht spielen kann, wegen der Bürgerkriegs- oder bürgerkriegsähnlichen Situation. Das andere ist, wir haben extra Omid Nuripur auch bei uns auf der Delegationsreise mit dabei, der ja auch der Sprecher der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages ist. Und der hat uns auch ein kleines Programm organisiert, das uns zu Landleuten, Kultur und politischen Verhältnissen führt in der Ukraine. Wir nutzen diese Reisen immer zu Terminen, die außerhalb des Fußballs auch Begegnung mit Mensch oder Gesellschaftspolitik erlauben. Weil ich glaube, Eintracht Frankfurt ist ein internationaler, weltoffener Verein und das Brückenbilden ist für uns ganz logisch und notwendig, dass wir das bei solchen Europapokalspielen natürlich auch nutzen.
Mhm. Also das Feuer lodert in Ihren Augen, weil diese Europapokalreise einfach weitergeht, dieser Traum Europa League. Den leben Sie auch.
Ja, weil das ist für mich das Größte, was man mit Eintracht Frankfurt machen kann.
Vielen Dank, Herr Hellmann. Das war HR Info, das Interview mit
Martina Knief
und Stefan Büchler. Mehr Infos, Bilder und den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de.